Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Ihr habt es schon gehört, ich bin Johanna. Ich komme aus Wiesloch, da lebe ich zusammen mit dem Micha, meinem Mann. Und ich lebe nicht nur in Wiesloch, ich arbeite auch in Wiesloch. Ich arbeite in Wiesloch in der Psychiatrie, im PZN. Vielleicht kennt der eine das oder andere von euch, natürlich nur vom Namen nach. Und das Tolle ist, dadurch, dass ich in Wiesloch wohne und auch arbeite, kann ich zur Arbeit laufen. Und ich hatte noch nie so einen schönen Arbeitsweg wie jetzt, weil wenn ihr mal in Wiesloch seid, geht mal spazieren im PZN-Park. Das ist echt richtig, richtig schön. Und neulich bin ich zur Arbeit gelaufen und da ist einfach nicht weit von mir eine Eichhörnchenfamilie gelaufen. Also war es vielleicht ein alleinerziehendes Eichhörnchen-Elternteil, weil es war ein großes und ich glaube so vier kleine. Und die waren einfach richtig, richtig süß und die liefen da so über die Straße lang und genauso schnell, wie ich die gesehen habe, waren die auch schon wieder weg. Der Teufel ist ein Eichhörnchen. Kennt ihr das Sprichwort? Das bedeutet, dass aus harmlosen Situationen ganz schnell Gefahr hervorgehen kann. Und das will so ein bisschen die Notwendigkeit betonen, dass man einfach vorsichtig ist. Und die Verbindung zwischen Teufel und Eichhörnchen ist zum einen wohl, habe ich nachgelesen, die rote oder je nach Eichhörnchenart die schwarze Farbe, aber auch die Schnelligkeit, weil die Eichhörnchen im PZN-Park, die waren einfach sehr schnell wieder weg. Andererseits muss man jetzt auch sagen, Eichhörnchen sind einfach mega niedlich. Und das ist der Teufel definitiv nicht. Deswegen habe ich das Sprichwort, gut, eigentlich sollte da drüber jetzt noch stehen, der Teufel ist kein Eichhörnchen, aber dann müsst ihr euch das jetzt einfach denken. Das K stand in Klammern. Genau, und deswegen habe ich das Sprichwort für meinen Predigttitel ein bisschen abgewandelt. Als Christen glauben wir ja, dass es Gott gibt. Wir glauben, dass es einen Gott gibt, der uns geschaffen hat, der uns liebt, der Beziehung zu uns will. Aber wir glauben auch dran, dass es jemanden gibt, der das verhindern will. Der verhindern will, dass Gott Beziehung zu uns aufbaut und der verhindern will, dass wenn wir schon eine Beziehung zu Gott haben, dass die zerstört wird. Und das ist der Teufel. Das ist der Teufel, Satan, Diabolos. Und C.S. Lewis hat mal gesagt, ihr habt es jetzt schon... alles klar. Alles klar. Genau. Lass ich noch ein bisschen stehen. C.S. Lewis, der Autor von den Narnia-Büchern und auch von vielen, vielen anderen guten christlichen Sachbüchern, hat mal den Satz oder die Sätze gesagt, es gibt zwei Irrtümer über die Teufel, in die das Menschengeschlecht leider verfällt. Sie widersprechen sich und haben doch dieselbe Auswirkung. Der eine ist, ihre Existenz überhaupt zu leugnen. Der andere besteht darin, an sie, also an die Teufel, zu glauben und sich in übermäßiger und ungesunder Weise mit ihnen zu beschäftigen. Die Teufel selbst freuen sich über beide Irrtümer gleichermaßen. Ich will jetzt mit meiner Predigt weder in das eine noch in die andere Falle tappen, von der C.S. Lewis geredet hat, aber ich möchte einfach auch noch mal ein bisschen für mich selber anhand von einem biblischen Beispiel ein bisschen rausarbeiten, welche Strategien der Teufel eigentlich so unter anderem hat oder was Strategien des Teufels sein können, um uns Menschen anzugreifen beziehungsweise in die Beziehung zwischen Gott und Mensch reinzugrätschen. Und der Text, den ich dafür nehme, das ist das erste Mal, als der Teufel in die Beziehung zwischen Gott und Mensch reingekrätscht ist. Steht in 1. Mose 3, Verse 1 bis 6. Ich lese es euch mal vor, ihr könnt es hier auch mitlesen. Die Schlange war listiger als alle anderen Tiere, die Gott der Herr gemacht hatte. Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum die Früchte essen dürft? Fragte sie die Frau. Natürlich dürfen wir, antwortete die Frau. Nur von dem Baum in der Mitte des Gartens nicht. Gott hat gesagt, esst nicht von seinen Früchten, ja, berührt sie nicht einmal, sonst müsst ihr sterben. Unsinn, ihr werdet nicht sterben, widersprach die Schlange. Aber Gott weiß, wenn ihr davon esst, werden eure Augen geöffnet, ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Die Frau schaute den Baum an, er sah schön aus. Es wäre bestimmt gut, von ihm zu essen, dachte sie. Seine Früchte wirkten verlockend und klug würde sie davon werden. Sie pflückte eine Frucht und biss hinein. Dann reichte sie die Frucht ihrem Mann, der bei ihr stand, und auch er aß davon. Im Garten Eden, das war das von Gott geschaffene Paradies, von dem ganz am Anfang der Bibel die Rede ist und in den Gott den Menschen reingesetzt hat zum Leben, lebten, gehe ich einfach mal davon aus, alle Tiere und oder alle Geschöpfe Gottes friedlich miteinander, Mensch und Tier, nicht so unbedingt wie jetzt. Und deswegen, weil das so war, oder weil ich davon ausgehe, dass es so war, gehe ich auch davon aus, dass Eva vor jenem Gespräch schon hin und wieder mal einer Schlange begegnet ist. Denn ja, die theologische Auslegung von der Schlange ist einfach, dass Satan durch die Schlange oder als Schlange, das weiß man nicht so genau, da sind sich die Ausleger nicht hundertprozentig einig, ob Satan sich jetzt in eine Schlange verwandelt hat oder ob er einfach quasi Gestalt von der Schlange ergriffen hat. Aber einig sind sich alle, dass durch die Schlange, in Form der Schlange, wie auch immer, der Teufel zu Eva gesprochen hat. Und der Teufel hat sich Eva als Schlange genährt und nicht so, wie wir das vielleicht aus manchen Bildern kennen, in Rot oder Schwarz, wie die Eichhörnchen, mit Hörnern, Schwanz und Pferdefuß. Das kannte sie nicht und dann hätte Eva wahrscheinlich es mit der Angst zu tun bekommen und wäre ganz schnell nicht zu dem Zeitpunkt, zu dem gekommen, genommen und es wäre wahrscheinlich niemals oder nicht zu dem Zeitpunkt, zu dem gekommen, was in der Theologie der Sündenfall genannt wird. Für Eva war die Schlange nichts Außergewöhnliches. Deswegen, Satan tarnt sich, er kommt alltäglich daher. Eva hat sich vielleicht im ersten Moment darüber gewundert, von der Schlange angesprochen zu werden. Wir wissen nicht, ob im Garten Eden alle Tiere reden konnten. Aber ich glaube, Eva hat sich auf das Gespräch mit der Schlange nur eingelassen, weil die Schlange was war, was Eva kannte. Die Schlange war für Eva was Alltägliches und ihre Anwesenheit nichts Ungewöhnliches. Vielleicht hat eine sprechende Schlange auch ein bisschen Faszination auf sie ausgeübt und vielleicht ließ sie sich auch deswegen auf die Gedanken, die die Schlange in ihr gesät hat, ein. Und deshalb hatte die Schlange mit dem, was sie zu Eva gesagt hatte, auch Erfolg. Aber was hat sie denn jetzt eigentlich gesagt? Wie fängt die Schlange an? Die Schlange fängt an, sag mal, hat Gott wirklich gesagt? So startet die Schlange ihr Gespräch mit Eva. Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem der Bäume hier essen dürft? Und zwischen den Zeilen klingt vielleicht raus, ey, sag mal, ist Gott echt so fies, dass er euch das nicht gönnt, von dem Baum zu essen? Und vielleicht hat Eva genau hier mit dem Zweifel angefangen. Mit dem Zweifeln angefangen. Wir haben gerade gesungen, ich weiß nicht, ob es vielen von wem es bewusst war, wir haben eben gesungen, und Satan flößt mir Zweifel ein. Und genau das ist es, was der Teufel auch macht. Satan sät Zweifel, Satan flößt Zweifel ein. Ich weiß nicht, ob der eine oder die andere das kennt, dass ihr auch zweifelt, bestimmt nicht, aber ich kenne das ganz schön gut. Und mit Zweifeln meine ich jetzt, oder Glaubenszweifeln, meine ich jetzt nicht, dass wir generell Zweifel haben, dass es Gott gibt. Das verstehen ja auch manche Menschen unter Glaubenszweifeln. Nee, ich meine heute mit Zweifeln eigentlich Gedanken, die ich persönlich viel gefährlicher finde, als einfach nur den Zweifel, gibt es Gott nicht. Ich meine die Gedanken, die Zweifel dran wecken, dass Gott es wirklich gut mit mir meint. Dass ich Zweifel habe, dass er gute Gedanken, dass er gute Pläne für mich hat. Momente, in denen ich mich vielleicht frage, so wie Eva, ob Gott mir nicht irgendwas Gutes vorenthält. Das Problem ist, dass Eva sich auf diese Zweifel einlässt und durch diese anzweifelnde Frage der Schlange gar nicht mehr richtig auf dem Schirm hat, was Gott wirklich gesagt hat. Eva hat der Schlange gesagt, natürlich dürfen wir von dem Baum essen. Gott hat gesagt, natürlich dürfen wir von allen Bäumen essen, nur von dem Baum in der Mitte des Gartens nicht. Von dem hat Gott gesagt, esst nicht von seinen Früchten, ja berührt sie nicht einmal, sonst müsst ihr sterben. Aber das war gar nicht das, was Gott gesagt hat. Gott hat gesagt, du darfst von allen Bäumen des Gartens essen, nur nicht vom Baum der Erkenntnis. Sonst musst du sterben. Aber von berührt sie nicht einmal war nie die Rede. Zweifel sind nicht generell was Schlechtes. Zweifel können auch was Gutes sein. Nämlich dann, wenn ich merke, ich kriege Zweifel und ich gehe diesen Zweifeln dann auf den Grund. Wenn ich nachforsche, ob dieser Zweifel wirklich berechtigt ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine E-Mail bekomme, in der mir ein reicher Prinz aus wer weiß wo verspricht, ich erbe seine Millionen, ich muss nur vorher ein paar hundert Euro überweisen, damit so anwaltliche Fragen geklärt werden können, dann ist Zweifel nichts Schlechtes. Dann können mich Zweifel sogar vor Fehlern bewahren, da einen Haufen Geld zu verlieren. Oder wenn mir jemand erzählen will, dass man ja kein Christ sein kann, wenn man hin und wieder ins Kino oder sogar tanzen geht, dann bewahren mich Zweifel vor falscher christlicher Gesetzlichkeit. Zweifel bzw. das Beschäftigen mit Zweifeln sind dann auf jeden Fall schlecht, wenn sie sich negativ auf meine Beziehung zu Gott auswirken. Wenn ich anfange, an Gottes Treue zu zweifeln, wenn ich anzweifle, dass Gott es wirklich gut meint, wenn ich anzweifle oder mich frage, ob er mir wirklich vielleicht was nicht gönnt. Zweifel sind dann nämlich schlecht, wenn mir wie Eva plötzlich gar nicht mehr bewusst ist, was Gott eigentlich wirklich gesagt hat, was Gott wirklich über mich denkt, was Gott für Pläne und was er für Gedanken über mich hat. Manche von euch wissen, dass ich ja relativ lange Single war und letztes Jahr erst geheiratet habe, als ich schon ja, so an der Mitte 30 gekratzt habe. Und in dieser Zeit, als ich Single war, gab es immer wieder Momente, in denen ich einfach mega unzufrieden war. Kennt wahrscheinlich sonst keiner von denen, die Single sind. Und das waren einfach Zeiten, wo ich mir echt sehr gewünscht habe, einen Partner zu haben. Und dann kamen dann auch Momente, in denen ich mich gefragt habe, so, oh, meint Gott es mir wirklich gut mit mir? Und wenn es gut mit mir meinen würde, dann würde er mir ja wahrscheinlich einen Partner schenken, weil das wünsche ich mir ja so sehr. Aber er enthält es mir ja vor. Das waren Gedanken, die völlig unsinnig waren. Das wusste ich im Kopf auch, aber im Herz. Weil ich wusste ja eigentlich, Gott meint es gut mit mir. Und dass Ehe und Partnerschaft und Familie auch nicht immer Himmel auf Erden ist, war mir damals auch schon klar. Aber obwohl ich das wusste, hatte ich trotzdem diese Gedanken. Und um solchen falschen Gedanken über Gott vorzubeugen, ist es so wichtig, und das habe ich damals auch erlebt, dass wir uns wirklich immer wieder ins Gedächtnis rufen, was Gott von uns denkt, was Gott für Pläne für uns hat, dass Gott es gut meint. Und es geht, große Überraschung, am besten, wenn wir uns mit der Bibel beschäftigen, mit Gottes Wort, wenn wir in der Bibel lesen, aber auch wenn wir andere gute Bücher hören, können auch gute Bücher hören, geht ja mittlerweile auch. Wenn wir mit anderen Christen reden, wenn wir Predigten hören. Letzte Woche hat Julia unser Herz mit einem Auto verglichen und hat unter anderem darüber geredet, dass bei einem Auto falscher Treibstoff großen Schaden anrichten kann. Wenn man das Auto, wir haben einen Diesel, wenn wir da Benzin tanken würden, würden wir, glaube ich, nicht weit kommen, dann würden wir echt das Auto richtig kaputt machen, würden wir großen Schaden anrichten. Und wenn ich mein Herz und meine Gedanken mit Gottes Wort betanke, dann tanke ich auch das Richtige. Und ich weiß auch aus eigener Erfahrung, das ist leichter gesagt als getan. Dieses tägliche Bibellesen bin ich jetzt auch nicht so super drin. Ich nehme es mir immer wieder vor und muss da auch wirklich das genau einplanen und mich auch ein bisschen selbst disziplinieren. Aber wenn wir uns gut in der Bibel auskennen und wenn wir wissen, welche guten Dinge Gott dort auch zu uns und über uns Menschen sagt, wenn wir vielleicht sogar Bibelverse auswendig lernen, in denen Gott gut über uns redet, in denen Gottes gute Gedanken über uns rauskommen, dann kann es uns leichter fallen, wenn wir in diese Zweifelspirale reinfallen wollen, die der Teufel uns einfach einflößen will, dass wir das dann, die Zweifel im Keim ersticken können, weil wir anders als Eva direkt parat haben, was Gott wirklich gesagt hat. Nachdem Gott den Menschen geschaffen hat und ihn, wie es in der Bibel heißt, in den Garten Eden gebracht hatte, weiß ich nicht, wo die vorher waren, hatte Gott nämlich eine kurze Anweisung gegeben für das Leben im Garten. Er hat den Menschen angewiesen, den Garten zu bearbeiten und ihn zu bewahren. Und dann hat er noch was gesagt und das klang eigentlich sehr vielversprechend. Er hat nämlich gesagt, von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen. Und erst danach kam der Hinweis, vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen nicht zu essen. Und zwar aus dem bestimmten Grund, sonst musst du sterben. Wir wissen jetzt nicht, welche Bäume im Garten Eden so gewachsen sind. Aber ich vermute mal, das waren jede Menge irgendwie. Was haben wir hier? Granatäpfel, Äpfel, Datteln, Bananen, Pflaumen, Kirschen, Mango, Avocado. Wahrscheinlich noch viel, 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 viel mehr und eine Vielfalt, die wir uns überhaupt nicht vorstellen können. Und von all den Bäumen durften Adam und Eva nach Belieben essen, so viel sie wollten, bis sie geplatzt sind und noch mehr. Nur eben von dem einen nicht. Und genau auf den lenkt Satan aber Evas Aufmerksamkeit. Und bestimmt sind, ich gehe davon aus, Eva und Adam sind vorher schon oft am Baum der Erkenntnis vorbeigelaufen, weil wir lesen in 1. Mose 2, dass er in der Mitte vom Garten stand. Und wahrscheinlich war es für die beiden bis zu dem Gespräch von Eva mit der Schlange auch vollkommen okay, dass ja, der Baum, der stand eben da, konnte man angucken, auch anfassen, aber nicht von essen. Aber es gab ja auch so viele andere Bäume, von denen sie essen konnten. Ja, da kam es auf einen einzigen, von dem sie nicht essen konnten, auch nicht drauf an. Aber dann kommt die Schlange und lenkt die Aufmerksamkeit genau auf diesen einen Baum. Und in einem Moment ist all das, was Eva und Adam zur Verfügung gestanden hat, langweilig und uninteressant. Ich finde, bei Kindern kann man das ganz gut auch beobachten. Da liegt ein Spielzeug manchmal Wochen, Monate lang oder noch länger in der Ecke rum und ist total uninteressant. Und dann kommt ein anderes Kind zu Besuch, nimmt sich das Spielzeug und dann ist das plötzlich das angesagteste Ding überhaupt. Ich will das aber auch haben und der gibt mir das nicht. Obwohl es vorher Wochen und Ewigkeiten in der Ecke stand. Sind wir ehrlich? Oder ich bin ehrlich, bei mir ist es auch oft so. Es gibt Sachen, an die ich zwischendurch mal wieder kurz denke und dann wieder Wochen, Monate nicht, weil ich sie gern hätte. Und dann denke ich zwischendurch nicht dran. Aber irgendwann kriege ich dann mit, dass andere das haben, was ich mir wünsche. Und dann fangen meine Gedanken an, sich drum zu drehen, was der andere hat. Bei mir, wenn ich jetzt nochmal auf diese schlechten Momente während meiner Singlezeit eingehe. Das war dann oft vor allem die Zeiten, in denen es dann von irgendeiner Seite die Info kam, ah, der und der hat geheiratet oder wird heiraten oder ah, die und die hat jetzt auch einen Partner. Dann war das für mich ein bisschen schwer zu ertragen, auch wenn ich es den anderen ja im Prinzip gegönnt habe und wenn ich auch im Großen und Ganzen mit meinem Leben mega zufrieden war. Aber da war trotzdem dieses so, ja, und aber ich, was ist denn mit mir? Und da ist jetzt das, andere haben es, ich nicht. Da war dann das Gras auf der anderen Seite meines Zaunes einfach viel, viel grüner als das auf meiner Seite. Das Witzige ist, das funktioniert mit nahezu allem. Singles wünschen sich manchmal einen Partner. Leute, die einen Partner haben, wünschen sich manchmal, sie hätten keinen. Menschen mit Locken hätten gerne glatte Haare und werden von Menschen mit glatten Haaren um ihre Locken beneidet. Wenn ich mich jetzt aber nur oder hauptsächlich auf das, was ich nicht habe, konzentriere oder auf das, was ich nicht kann oder nicht bin, wäre auch gern ein sportlicher Mensch. Bin ich im Moment noch nicht, kann ich vielleicht dran arbeiten. Aber wenn ich mich nur auf die Sachen konzentriere, die noch nicht da sind, dann kann das einen positiven Effekt haben, dass ich mir denke, oh, ich wäre auch gern sportlich und jetzt fange ich mal an und trainiere. Es kann aber auch den negativen Effekt haben, dass ich mir meine Gedanken einfach drum kreise, ich bin so nicht, ich kann das nicht, ich bin ein armer Mensch und ich kann nichts. Und dann fange ich wieder an zu zweifeln, oh, habe ich überhaupt irgendwas von Gott mitbekommen, was ich kann? Weil der andere kann ja so viel besser predigen als ich. Oder der andere ist, ja, der ist so immer so outgoing und spricht, kann die Menschen immer so ansprechen und ich bin halt eher introvertiert, aber ich wäre auch so gern wie der andere. Und dann werde ich nach und nach unzufrieden und ich verliere den Blick auf die guten Sachen, die ich bereits habe, Sachen, die ich gut kann und Eigenschaften, die ich habe und um die mich vielleicht, ich weiß es ja nicht, andere wieder beneiden. Ich verliere den Blick dafür, welche Vorteile das hat, was ich habe. Und gerade in Zeiten von sozialen Medien, wo sich jeder von seiner Schokoladenseite präsentieren kann und es auch tut, geht es ganz schnell, dass wir sehen, was andere haben und dann werden wir unzufrieden. Das Problem ist, von anderen sehen wir immer nur das Außen, das Ergebnis. Aber wir sehen nicht unbedingt das Innere. Wir sehen nicht unbedingt den Weg dahin, der oft Zeit und Mühe, vielleicht Geld und manchmal jede Menge Nerven gekostet hat. Aber was können wir jetzt konkret tun, um vorzubeugen, dass Unzufriedenheit, das Fokus auf das, was ich nicht habe, einen negativen Einfluss auf meine Beziehung zu Gott hat? Eigentlich ist es ganz einfach und doch auch wieder nicht. Micha und ich, wir haben letztes Jahr war das, glaube ich, schon mal eine ganze Predigt über das Thema gehalten. Ein großer Schlüssel hier ist wirklich Dankbarkeit. Weil wenn ich meinen Fokus auf das lege, was ich habe, wenn ich mich auf das konzentriere, was mir von Gott gegeben worden ist, und ich lehne mich jetzt, glaube ich, nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, hey, jeder von uns hat von Gott Gaben bekommen, jeder von uns hat von Gott Dinge bekommen, die er gut kann. Und wenn ich mich auf das konzentriere und dafür dankbar bin und die Stärken, die Gott in mich reingelegt hat, vielleicht auch ja, weiter rauskitzel und weiter bearbeite, wenn ich dafür dankbar bin, dann hat es der Teufel schwerer, mich mit dem zu locken, was mir scheinbar noch fehlt. Wenn ich das Gras auf meiner Seite vom Zaun gieße, dann wird es vielleicht irgendwann genauso grün wie das Gras auf der anderen Seite und dann lockt mich das auf der anderen Seite gar nicht mehr so sehr. Ich habe mir dann damals irgendwann mal die Zeit genommen, habe mich hingesetzt und habe mir aufgeschrieben, hey, was sind denn eigentlich die Vorteile, die ich darin sehe, dass ich alleine lebe, dass ich keinen Partner habe. Und da kam auch echt eine Menge zusammen. Ich weiß auch, dass es Situationen gibt, wo das auf den ersten Blick sehr, sehr schwer fällt, irgendwas Positives drin zu sehen. Aber ich glaube auch nicht, dass man in jeder Situation was Positives sehen muss. Es gibt einfach Situationen, die sind Scheibenkleister. Aber ich glaube trotzdem, dass man trotz solchen Situationen positive Dinge findet. Dass man trotz den Umständen Dinge findet, für die man dankbar sein kann und Dinge, auf die man den Fokus richten kann. Jetzt stellt euch mal vor, Eva hätte zur Schlange gesagt, ach so ein Quatsch, wir dürfen nur von dem einen Baum nicht essen, aber all die anderen leckeren Früchte, davon können wir essen, so viel wir wollen. Ist das nicht genial? Ey, guck mal hier, die Kirschen, die sind super lecker, die musst du unbedingt mal probieren. Und da hinten die Avocados, wow. Ich glaube, dann hätte Satan es schwerer gehabt, die Beziehung zwischen Eva und Gott zu torpedieren. Ich merke Aber auch, es wird oft schwer, für die Sachen, die man hat, dankbar zu sein, weil die Sachen, die man hat, die man kann, die werden vielleicht irgendwann selbstverständlich. Und wenn dann andere Leute zu dir kommen und sagen, oh, du kannst aber gut, keine Ahnung, zeichnen, dann sagst du, ja, das ist doch völlig normal, ist doch klar. Und lass uns wieder den Fokus auf die Sachen richten, die wir können, und lass uns erinnern, dass es nicht selbstverständlich ist. Dinge, die wir können, die wir haben. Und ich habe mir damals, oder ich denke mir jetzt im Nachhinein, ich hätte einfach viele Sachen, die ich damals als Single gemacht habe, hätte ich, glaube ich, nicht gemacht, wenn ich einen Partner gehabt hätte. Und das waren gute Sachen. Und wichtig ist auch, dass ich mir immer wieder ins Gedächtnis rufe, dass Gott gut ist, dass Gott Liebe ist und Liebe gönnt. Liebe enthält nichts vor. Und wenn wir anfangen, unsere Gedanken mit diesen Wahrheiten zu füllen, dann fangen wir an, dem nächsten Trick von Satan vorzubeugen, weil Satan lügt. Satan sagt zu Eva, Unsinn, ihr werdet nicht sterben, wenn ihr von dem Baum esst. Und es stimmte, eins genau wusste, dass das eine Lüge ist. Weil Gott hatte ja ganz klar gesagt, vom Baum der Erkenntnis sollst du nicht essen, sonst musst du sterben. Und Satan untergräbt hier richtig gewaltig Gottes Autorität, und Eva versucht ihm zu glauben, beziehungsweise letzten Endes glaubt sie seiner Lüge und greift zur Frucht. Und es hat schon seinen Grund, dass Jesus Satan auch an manchen Stellen als Vater der Lüge bezeichnet hat. Weil genau das ist es. Unsinn, so schlimm ist es gar nicht. Im Gegenteil, hätte Satan auch sagen können. Und ich glaube, dieses, ah, so schlimm ist das gar nicht, das kenne zumindest ich auch. Ach komm, so schlimm ist das ja gar nicht, wenn du jetzt mal kräftig mitmachst, wenn deine Arbeitskolleginnen über die andere Kollegin herziehen, weil die ist ja auch echt, puh, Unsinn. So schlimm ist das gar nicht, wenn du bei deiner Steuererklärung ein bisschen trickst und das Geld, was du dann mehr rauskriegst, das kannst du ja dann an die Gemeinde spenden. Denken wir vielleicht und blenden aber aus, dass so Gedanken auch Lügen sind, weil wenn wir so über Sachen denken, die unsere Beziehung zu Gott langfristig schaden können, dann ist das einfach nicht richtig. Und ich glaube, wenn uns bei Sachen Gedanken kommen wie, ah, so schlimm ist das gar nicht, was soll denn schon passieren, dann sollte bei uns die rote Warnleuchte angehen. Weil dann sind Zweifel durchaus angebracht. Aber nicht Zweifel an Gottes Güte, sondern Zweifel an dem, was ich so denke. Und dann ist nämlich oft die Antwort, doch, das ist schlimm, und zwar, weil es meiner Beziehung zu Gott schadet. Und Dinge, die uns von Gott trennen, fangen in der Regel oft klein an und erscheinen im Moment vielleicht harmlos. Der Teufel ist ein Eichhörnchen. Eichhörnchen sind harmlos. Das ist oft ein schleichender Prozess. Es fängt vielleicht mit einer Sache an, die nicht so ganz in Ordnung war, und dann geht's weiter. Es gibt in der Bibel eine wunderbare Beispielgeschichte dafür. Die Geschichte steht in 2. Samuel 11 und ist die Geschichte von David und Bathseba. Da war am Anfang nur ein oder wahrscheinlich mehrere begehrliche Blicke von David auf Bathseba, und am Ende stand quasi ein, ich nenne es mal ein perfider, gut vertuschter Auftragsmord. Und um diesen Lügengedanken des Teufels im besten Fall früh auf die Schliche zu kommen, ist es wieder so wichtig, uns immer wieder mit Gottes Wahrheit zu beschäftigen, weil im Gegensatz zu den Lügen des Satans, zu dem, der Vater der Lüge ist, steht Jesus, Gottes Sohn, der von sich selber sagt oder gesagt hat, ich bin die Wahrheit. Und wir haben es dann eben auch gesungen, wir müssen diesen Kampf gegen Satan nicht alleine kämpfen. Jesus kämpft mit uns, Jesus kämpft für uns. Und natürlich hat der Teufel auch noch ganz andere Tricks auf Lager, als alltäglich daherzukommen, Zweifel zu sehen, die Aufmerksamkeit auf das zu lenken, was uns fehlt, und zu lügen. Weil der Teufel hat uns mehrere tausend Jahre Erfahrung voraus, in Bezug auf Beziehungen zwischen Gott und Menschen zu zerstören. Und ich bin fest davon überzeugt, damit wird er nicht aufhören, bis Jesus wiederkommt. Und mir ging es heute hauptsächlich darum, bei uns nochmal neu ein Bewusstsein dafür zu schaffen, mit welchen Mitteln Satan unter anderem versucht, unsere Beziehung zu Gott kaputt zu machen. Aber auch, ich habe es ja gerade schon gesagt, wenn das Ziel vom Satan ist, wir brauchen keine Angst zu haben, weil wir müssen da nicht alleine durch. Und wir wissen, Gott an unserer Seite. Und nächste Woche wird Micha auch noch ein bisschen mehr darüber erzählen, mit welchen Mitteln wir den perfiden Angriffen des Teufels begegnen könnten. Wenn du jetzt also neugierig geworden bist, dann einfach nächste Woche wiederkommen. Und wenn du dich jetzt vielleicht fragst, so, naja, was kann ich denn da jetzt praktisch mitnehmen für meine nächste Woche, dann probier doch vielleicht mal bewusst darauf zu achten, in welchen Momenten dir das Gras auf der anderen Seite grüner erscheint. In welchen Momenten es dir schwerfällt, wirklich zu glauben, dass Gott es gut mit dir meint, dass Gott dir nichts vorenthalten will. Und dann bitte Gott darum, dass er dir genau in den Momenten seine Wahrheit zeigt. Und wenn sich Zweifel oder Unzufriedenheit einschleichen wollen, wenn Satan versucht, dir Zweifel einzuflößen, schreib dir die Dinge auf, die gerade gut sind, die du gut kannst, die Dinge, für die du dankbar sein kannst. Lies vielleicht mal ein Buch oder ein Kapitel oder einen bisschen längeren zusammenhängenden Text in der Bibel und markier dir alle Aussagen, alle guten Gedanken, alle Zusagen, die in diesem Abschnitt vorkommen. Ich habe das mal mit dem Epheserbrief gemacht. Ich habe mir die Aussagen markiert und da war am Ende echt viel blau. Das war die Farbe, die ich genommen habe. Und ich möchte gerne noch beten. Und die Band kann schon mal nach vorne kommen. Jesus, ich danke dir, dass du so viel größer bist als der Satan. Ich danke dir, dass du zusammen mit uns kämpfst. Ich danke dir, dass du uns aber auch in der Bibel so Texte gegeben hast, an denen wir sehen können, ja, welche Methoden der Teufel hat, um uns von dir wegzubringen. Und ich bete einfach, dass in den Momenten, wo die Angriffe kommen, wo der Teufel die Beziehung zwischen dir und uns beschädigen will, zerstören will, dass du da in uns wirkst, dass du unseren Fokus auf dich richtest und dass du zusammen mit uns gegen die Angriffe vom Teufel kämpfst. Ich danke dir, dass du ein guter Gott bist, dass du uns nichts vorenthältst, sondern dass du großzügig gibst und gut zu uns bist. Amen.